Wann hattet ihr euer letztes Gipfelerlebnis im Glauben? Ihr wisst, was Gipfelerlebnisse sind. Das ist dann, wenn es nicht höher geht. Wenn man so ganz oben ist, so ganz, ja, man braucht nicht mehr. Denkt doch mal einfach mal nach. Das letzte Gipfelerlebnis im Glauben. Vielleicht eine Freizeit, ein Konzert, eine Begegnung, ein Gespräch, eine stille Zeit, wo Gott ganz besonders spürbar war. Das Schöne an den Gipfelerlebnissen ist ja, man hat tatsächlich das Gefühl, es braucht jetzt nicht mehr. So könnte es bleiben. Das würde ich gerne festhalten. So soll es immer sein. Der heutige Predigttext aus Matthäus 17, der schildert uns auch so ein Gipfelerlebnis. Ich lese die Verse 1 bis 9. Matthäus 17, 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, und die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine, Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemand sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Diese Geschichte ist überschrieben: die Verklärung Jesu. Ein Gipfelerlebnis für diese 3 Jünger, die Jesus mitnimmt. Noch wenige Tage vorher hat es ganz anders ausgesehen. Da hat er geredet von Leiden und Sterben. Da hat er gesprochen, dass die Nachfolge was kostet, dass es ernst ist und dass der Weg nicht einfach sein wird. Und jetzt in diesem Kontrast das Erlebnis auf dem Berg. Wie muss das gewesen sein? Wir können uns das gar nicht so recht vorstellen. Das Angesicht Jesu leuchtet wie die Sonne und seine Kleider sind hell wie das Licht, vielleicht so wie im Herr der Ringe, als der, wie heißt er, Gandalf, da vom Berg runterkommt und dann, oder als er seine Verwandlung durchmacht, ja, und seinen Mantel abwirft, dann da strahlt so in die Welt hinein, ja, vielleicht so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren die Jünger wohl ziemlich beeindruckt. Aber es war noch nicht das Ende, es geht noch weiter. Da wird noch was draufgesetzt, nämlich Elia und Mose treten auf. Die namhaften und bedeutenden Gestalten des alten Bundes kommen auch noch. Was für eine Gipfelkonferenz. Und die Jünger mitten dabei. Das muss wirklich beeindruckend gewesen sein. Und der Petrus, der hat sich vielleicht erinnert, oh, Mose und Elia, sollte Elia nicht kommen, bevor der Messias kommt? Ist Jesus der Messias? Ist es soweit? Kommt jetzt Gottes Herrlichkeit? Bricht jetzt Gottes Reich an? Erfüllt sich das Sehnen Israels jetzt endlich? Und Mose, wie er halt ist, zupackend, praktisch, will er Hütten bauen. So als Zeichen, jetzt werden wir sesshaft. In diesem Augenblick, das halten wir fest. Und wenn du willst, sagt er noch so zu Jesus, also er zieht ihn schon noch mit rein, er soll schon noch mitentscheiden, aber im Grunde hat der Petrus ja schon entschieden. Wir bauen hier Hütten, Jesus, das müssen wir festhalten. Das gibt's nicht mehr. Mehr geht nicht, höher geht nicht. Das ist der Gipfel des Glaubens. Und das ist Herrlichkeit. Und wahrscheinlich hat er nicht nur gedacht, er baut drei Hütten. Ich gehe mal davon aus, er hat auch gehofft, dass eine vierte abfällt. Und dass er auch mit oben bleiben darf. Gipfelerlebnis. Aber, wie es so manchmal ist bei Gott, noch bevor er überhaupt seine Gedanken zu Ende bringt, kommt da so ein lichtes Wölkchen über den Berg gezogen und aus der Wolke spricht eine Stimme. Wir gehen mal davon aus, es war Gott. Und die Jünger sind auch davon ausgegangen. Denn sie fallen nieder auf ihr Angesicht und erschrecken. Gegenwart Gottes. Und was sagt diese Stimme? Sie sagt das, was sie schon einmal gesagt hat, nämlich bei der Taufe Jesu am Jordan. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also Gott stellt sich noch einmal zu Jesus als seinem Sohn. Mose und Elia kommen gar nicht vor in dieser Rede. Die sind mehr Randerscheinungen, stehen halt auch dabei. Wie gesagt, den ersten Teil, den hat man schon gehört, aber jetzt kommt was dazu. Jetzt kommt noch ein ganz kleiner Satz dazu, der aber ganz entscheidend ist. Nämlich Gott sagt noch, den sollt ihr hören. Diesen Jesus, den sollt ihr hören. Das ist mein Sohn. Er hat meine volle Unterstützung. Er tut meinen Willen und er wird jetzt Maßstab eures Lebens. Und nicht nur Maßstab eures Lebens, sondern Maßstab für diese ganze Welt. Ihn sollt ihr hören. Für uns mag das selbstverständlich sein jetzt, weil wir die Geschichte schon lange kennen. Aber für die damaligen Männer, diese Jünger, war das etwas grundlegend anderes. Eine Zeitenwende, nicht von Olaf Scholz, sondern von Gott dem Höchsten. Eine Zeitenwende, denn nicht mehr das Gesetz hat jetzt das Sagen, nicht mehr die Propheten des alten Bundes, sondern Jesus hat das Sagen. Die Stimme Jesu soll gehört werden. Und der Petrus, der spricht oder der fasst das oder gebraucht dann in der Apostelgeschichte das Wort, dass er sagt, in keinem anderen ist das Heil. Ist auch kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, darin sie sollen gerettet werden oder durch den sie sollen gerettet werden. Dieser Jesu-Name und das Wort Jesu, das wird das Entscheidende sein. Und sie fallen auf ihr Angesicht und erschrecken, also eine echte Gottesbegegnung auf dem Gipfel. Und Jesus muss sie aufrichten. Und jetzt, Sie haben gehört, ihn sollt ihr hören. Und jetzt hören Sie die ersten Worte in dieser neuen Zeit. Und diese ersten Worte sind, steht auf und fürchtet euch nicht. Das Erste, was Jesus zu den Jüngern sagt, wer mich hört, der muss sich nicht fürchten. der kann aufstehen, der kann weitergehen, der kann das tun, wozu ich ihn und sie sende. Und dann stehen sie auf und erheben und heben ihre Augen auf, schauen sich um. Kein leuchtender Jesus mehr, kein Elia mehr, kein Mose mehr, keine Wolke und keine Stimme vom Himmel. Nur Jesus allein. Sie sahen Jesus allein. Da stehen sie wieder, so wie sie hochgekommen sind, mit Jesus allein. Aber völlig anders, völlig verändert. Dieser Jesus hat jetzt für sie eine ganz andere Bedeutung. Denn sie haben diese Gotteserfahrung gemacht. Dieser Jesus ist der Messias, er ist der Herr, er ist Gott. Und ich habe so bei mir gedacht, wäre das andere, das mit dem Licht und dem Strahlen und der Wolke und der Stimme, wäre das nicht viel eindrucksvoller als Jesus allein? Und dann habe ich nachgedacht und habe mal überlegt, und habe diese Gipfelerlebnisse meines Lebens mal so, braucht man vielleicht ein bisschen länger, diese Gipfelerlebnisse, vor allem auch mein Bekehrungserlebnis am 18. Oktober 1983. Das war ein Erlebnis des Glücks, wie ich das nie wieder erlebt habe, als ich Jesus mein Leben gegeben habe, ja gesagt zu Jesus. Aber wenn ich zurückschaue, dann muss ich sagen, ich kann von diesem Erlebnis heute nicht mehr leben. Es ist eine Erinnerung. Es ist eine wunderbare Erinnerung. Aber heute ist was anderes dran, wenn ich leben will. Von Erinnerungen können wir nicht leben. Nicht auf Dauer. Versteht mich nicht falsch, sie sind nicht schlecht. Und es ist schön und wir können dankbar sein, wenn wir diese Gipfelerlebnisse haben, wenn wir Gott ganz besonders begegnet sind, wenn er uns ganz besonders gesegnet hat. Aber leben davon, das wird nicht funktionieren. Und deshalb braucht es etwas anderes für den Alltag. Etwas, das trägt, jeden Tag. Und wo ich nicht dann irgendwie hinterherhänge und sage, ach, wenn es nur wieder so wäre wie damals. Ach, wenn es nur wieder so sein könnte. Ach, wenn das doch so weitergegangen wäre. Ach, wenn ich das doch wieder erleben könnte. Versteht ihr, was das mit uns macht? Es nimmt uns irgendwie raus aus dem Alltag. Und unser Glaube wird abhängig von großen Ereignissen. Aber so ist es halt nicht immer. Hier, Herr, hier ist gut sein. In diesem Gottesdienst, in dieser Gemeinschaft, wo wir feiern können, gestärkt werden, wo wir einander kennen und miteinander umzugehen wissen. Aber nur hier Gott zu suchen oder zu meinen, wir finden ihn nur da, das wäre zu kurz. Das wäre zu wenig. Und es ist auch kein Zufall, dass kurz nach diesem Gipfelerlebnis die Heilung des mondsüchtigen Jungen steht. Da ist ein Junge, von einem Dämon besessen und leidet sehr darunter. Der Maler Rembrandt hat das eindrucksvoll, wenn ihr mal irgendwo dieses Bild seht, eindrucksvoll gemalt. Die Verklärung Jesu. Oben sieht man die himmlische Herrlichkeit auf dem Berg, da strahlt alles. Auch die Jünger werden angestrahlt, die drei. Und Jesus steht oder beziehungsweise schwebt mehr. Wunderbar. Und dann ist alles hell und leuchtet. Und unten sieht man im unteren Teil des Bildes Dunkelheit. Da sind die Menschen. Da ist dieser besessene Junge. Da ist Hilflosigkeit, Ratlosigkeit. Und sie schauen nicht nach oben, sondern sie schauen alle auf den Jungen, sind gefangen von dieser Krankheit, von dieser Besessenheit. Und dann habe ich gedacht, wenn das so geblieben wäre, arme Welt. Oben das Licht und unten die Finsternis. Lasst uns Hütten bauen, dann wäre es nicht anders geworden. Aber Jesus geht runter. Er geht dahin, wo sein Platz ist, solange er, bis er wiederkommt in Herrlichkeit. Ist sein Platz bei den Menschen in Not, bei den Menschen in der Dunkelheit, weil er das Licht dieser Welt ist. Und das sollen die Jünger auch lernen. Es braucht diese Gipfelerlebnisse, sie sind gut, aber der Platz, das Licht muss zu den Menschen. Das ist nicht dazu da, dass wir es konservieren. Es ist nicht dazu da, dass wir diese tollen Erlebnisse konservieren, denn das bringt uns nicht zu den Menschen, sondern es bringt uns eher dazu, dass wir sagen, ach, lasst uns doch Hütten bauen. Ja, wir bauen schöne Hütten und um uns rum geht die Welt zugrunde. Das ist nicht Jesu Plan. Das ist auch nicht sein Wunsch, sondern er geht mit seinen Jüngern wieder in das Elend und die Dunkelheit der Welt und hilft diesen Menschen und heilt diesen Jungen und weist uns unseren Platz an. Auch unser Platz ist bei den Menschen in ihrer Not. Und vielleicht nehmen wir das mal mit und überlegen mal, welche Menschen könnten denn das für mich sein? Oder welcher Mensch? Wo ich heute oder die nächste Zeit das Licht Jesu hinbringen kann. Einem Menschen, den ich helfen könnte, im Namen Jesu. Und vielleicht wäre das ein Gipfelerlebnis der anderen Art. Dass wir auch Gottes Herrlichkeit sehen im Angesicht des Mitmenschen, dem geholfen wird, der dankbar strahlt oder dem vielleicht sogar die Tränen kommen, weil ihm jemand beigestanden ist. Vielleicht ist das auch ein Gipfelerlebnis und das nachhaltiger ist. Wir würden lieber Hütten bauen, aber ich denke, Jesus weist uns in diesem Text ganz klar darauf hin, wir gehen wieder runter. Aber wir gehen nicht runter, so wie wir hochgegangen sind. Ihr habt etwas, das ihr als Schatz noch nicht entdeckt habt. Und auf diesem Berg haben sie es entdeckt und haben sie es erkannt. Das Entscheidende ihres Lebens und das Entscheidende für die Menschen, denen sie begegnen werden auf ihrem Weg. Das allein das Wort Jesu und allein die Gegenwart Jesu, das ist es, was zählt. Jesus allein. Und seine Stimme sollen wir hören. Und das ist herausfordernd. Denn Jesu Stimme ist nicht die einzige, die wir hören. Da hören wir die Stimme in uns, die von uns selber kommt, von unseren Ängsten, Erwartungen, Wünschen, Zweifeln, von unseren eigenen Vorstellungen, wie es sein soll und sein müsste. Und da ist es manchmal unbequem, wenn Jesus da reinredet. Seine Stimme sollst du hören. Das braucht Mut. Bin ich bereit, Jesu Stimme über alle Stimmen zu stellen, die ich sonst noch höre in dieser Welt? und ihn allein. Denn Hören in der Bibel ist nicht nur, dass ich verstehe, was da gesagt wird, sondern dass ich es tue, dass ich mein Leben danach ausrichte. Wer in der Bibel nicht das tut, was er hört von Gott, der hat nicht gehört. Und auch das, was die Welt uns so vormacht, was wir alles brauchen, was wir alles erleben müssen, was wir haben müssen, was noch fehlt zum Glück, auch das ist zu prüfen an der Stimme und am Wort Gottes, am Jesus. Was sagt Jesus, worauf es ankommt im Leben? Nicht auf Erfolg und Leistung und Geld, Wohlstand und Optimierung des Lebens und Konsum und das muss ich noch und da muss ich noch, sondern lass dir an meiner Gnade genügen, vergebt einander, liebt einander, einer achte den anderen höher als sich selbst, tut euch Gutes, tut den Menschen Gutes. Gott weist uns was ganz anderes an. Er sagt, verlass deine Selbstbezogenheit und geh hin und tu den Menschen Gutes in meinem Namen. Lass dich von mir ausrichten zu den Menschen hin. Vielleicht würden wir mehr Gipfelerlebnisse haben, wenn wir mehr das tun würden, was Jesus von uns will. Vielleicht würden wir mehr erleben mit ihm, wenn wir ihm folgen und das tun, was er sagt. Gegen alle Widerstände und gegen alle anderen Stimmen in uns und von außen. Das tun, was Jesus will. Denn das macht Gott klar. Als sie ihre Augen aufhoben, war niemand als Jesus allein. Mose weg, das Gesetz weg. Elia weg, die Prophetie des alten Bundes weg. Die lichte Wolke, die Stimme, tolle Ereignisse weg. Das Leuchten von Jesus weg. Es ist nur noch Jesus da. Und Gott sagt, und es reicht. Und die Jünger wussten, es reicht. Und es reicht wirklich, denn alles andere, so toll es auch sein mag und so anziehend es auch scheinen mag, was wir alles haben und tun müssten, es vergeht. Der Volksmund hat eine klare Ansage, du nimmst nichts mit. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir nehmen davon nichts mit. Es hat keinen Ewigkeitswert, sondern nur das, was Jesus uns schenkt, was er mitbringt, was er uns zuwendet aus der Ewigkeit. Das hat Bestand. Die Vergebung, seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, das ewige Leben, die Herrlichkeit bei ihm, die Hoffnung, die nie vergeht, der Glaube, den er uns bewahrt. Jesus bleibt. Wenn du mit deinem Leben nicht fertig wirst, Jesus bleibt. Wenn dich Probleme umtreiben und du keine Lösung hast, Jesus bleibt. Wenn du Fehler machst und schuldig wirst, Jesus bleibt da. Wenn der Glaube schwach wird und Zweifel kommen, Jesus bleibt. Wenn tolle Erfahrungen ihren Glanz verlieren, Jesus ist da. Das ist es. Es ist herausfordernd und ermutigend. Zugleich seine Stimme zu hören und sich allein auf Jesus zu verlassen. Das ist herausfordernd. Aber es gilt jeden Tag. Es gilt jeden Tag neu. Und wir können es erleben, wenn wir das, wenn wir Gott hier beim Wort nehmen, wenn wir das auf unser Leben anwenden und tun. Er ist da, wir können und sollen ihn hören, hier im Gottesdienst, in der stillen Zeit, in Gesprächen und Begegnungen und auch mitten im Alltag, denn seien wir mal ehrlich, die meiste Zeit verbringen wir da, im Alltag, in der Familie, im Beruf, im Studium, in der Schule, mit unseren Freunden, Nachbarn. Da verbringen wir unsere meiste Zeit, nicht auf den Bergen, auf den Hohen. Die meiste Zeit verbringen wir im Alltag. Und es wäre doch schade, wenn Jesus nur sagen würde, Leute, ich bin nur auf hohen Bergen. Das wäre dürftig. Nein, das ist doch das Geniale. Dass er mit runtergeht und nicht sagt, Jungs, geht jetzt, ihr habt genug erlebt, ich bleibe hier oben, nah am Himmel. Macht er nicht, er geht mit. Er geht damals mit runter und er wird auch heute mit uns in diesen Tag gehen und in die kommende Woche und durch unser Leben. Hören wir seine Stimme, denn seine Worte sind Leben. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wie wunderbar, dass es so ist, dass wir deine Stimme hören können, dass diese Stimme, dass diese Worte Glauben wecken, Herr, dass sie uns ermutigen, trösten, ermahnen, wegweisend sind, dass wir alles haben in deiner Gegenwart und in deinem Wort, was wir brauchen. Was wir wirklich brauchen. Schenk uns den Mut, Widerstand zu leisten, Herr, wo andere Stimmen uns anderes einreden wollen und auch die Stimmen in uns selber laut werden, Zweifel wecken. Lass uns deine Stimme hören. Lass uns spüren, dass du da bist. Und schenk uns auch den Mut, mit dir zu den Menschen zu gehen, Herr, die dich nicht kennen, die in ihrer Not verzweifeln und Hilfe brauchen. Lass uns zu Boten deiner Liebe werden.